Hallo, ich grüße dich. Ich freue mich so, dass du da bist und ich freue mich, dass ich hier bin und dass wir jetzt ein bisschen Zeit im Podcast zusammen verbringen können. Mein Name ist Antje Gilland und ich bin die Macherin hinter dem Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Und in diesem Podcast geht es um die Dinge, die unser Herz ein bisschen zum Leuchten, zum Strahlen bringen, eben um die kleinen Lichtgeschichten, die uns jeden Tag passieren können. Ich erzähle ganz gern von meinen und manchmal erhalte ich dann auch Zuschriften, wo mir jemand von euch, also wo du mir dann vielleicht von einer Lichtgeschichte erzählst, die dir passiert ist. Und es geht natürlich auch um die dunklen Seiten, denn ohne das Dunkle kann das Licht ja auch gar nicht so richtig strahlen. Also letzten Endes geht es in diesem Podcast um das Leben. Und ich erzähle ganz gerne und auch relativ offen von meinem Leben, weil ich ja bestimmt so ähnlich bin wie du und so ähnliche Sorgen und Ängste und Bedenken habe, aber mich vielleicht auf so ähnliche Art und Weise auch freue wie du. Und ich einfach hoffe, dass ich dir ein bisschen näher komme durch den Podcast und dass du aber vielleicht bei der einen oder anderen Sache einfach auch weißt, ach Mensch, ich bin gar nicht alleine und ich bin auch gar nicht komisch. Die Antje wenigstens, die ist genauso komisch in Klammern wie ich. Wir sind beide zusammen komisch oder auch total normal. Also ich glaube wirklich, dass es da so große Schnittmengen zwischen all den Menschen gibt und wir sind natürlich jetzt alle seit ziemlich vielen Jahren so ein bisschen zurückhaltender und ein bisschen mehr auf uns gestellt. Und genau aus dem Grund habe ich auch den Podcast angefangen, für mich damals im zweiten Pandemie-Monat, um in Kontakt zu kommen zur Außenwelt. Ja, und ich bin auch ganz froh, dass wir das so machen können und dass das so wieder da ist. Es gab ja eine Pause zwischendrin. Ja, und ich muss sagen, jetzt so Anfang Juni, ich habe auf einmal das Gefühl, dass das hier wirklich 2 Wochen gefühlt in 3 Tagen vergangen sind. Durch all die Feiertage über Himmelfahrt und Pfingsten. Ja, ist es auf einmal schon Anfang Juni und was soll ich sagen? Ich habe heute zum ersten Mal meinen Juni-Kalender aufgeschlagen. Es gibt ja so viel, was einfach immer so lang hinläuft, wo man nicht ständig den Kalender aufschlagen muss, dass es mich dann aber doch wirklich überrascht hat, dass das Lesezeichen noch in Mai drin lag. Und das letzte Mal habe ich zu dir gesprochen über das Nature Journaling. Und da möchte ich gleich mal einsetzen, dass es so richtig gut anknüpft. Also wie ist es jetzt mit dem Nature Journaling? Aber eigentlich möchte ich auch über Regeln sprechen und ob wir die Regeln dann malen brauchen. Genau. Also ich habe das Nature Journaling für mich entdeckt vor einigen Wochen. Und dann war ich total begeistert, als so gerade in der großen ersten Leidenschaft in diesem großen Feuer, was da am Anfang brennt, als dann ich auch noch von der International Nature Journaling Week gehört habe. Also eine Woche, wo alle Nature Journaler auf der ganzen Welt zusammen Sachen posten und einfach das Nature Journaling miteinander teilen, auch in Zoom-Treffen und wo einfach ein bisschen größeres Gemeinschaftsgefühl da ist und man noch einmal auch über die Grundlagen und die ganze Geschichte des Nature Journals informiert wird und ein bisschen mehr darüber nachdenken kann. Und das fand ich total super, dass das gerade kurz vor der Tür stand und davon habe ich dir erzählt. Genau, und ich habe quasi auch kräftig mitgemacht oder auch nicht. Also ich habe halt kräftig in mein Nature Journal gezeichnet und geschrieben. So ähnlich, wie ich das letzte Mal beschrieben habe. Und es war unerwarteterweise überhaupt nicht schwer. Denn ich sage jetzt unerwarteterweise, weil wir waren ja weg, Familienurlaub über Pfingsten. Und da fiel direkt in diese Woche von der International Nature Journaling Week. Und normalerweise ist es so, dass wenn Familienurlaub vor der Tür steht, dass ich mir schon die Haare raufe, weil ich denke, da kann ich ja tagelang nicht malen und dann habe ich ja überhaupt keine Zeit für mich und das ist ja ganz schlimm. Ja, also ich bin da nicht immer so gut, meine Bedürfnisse nach vorne zu schieben und die Familie dann, also die Familie wird schon klarkommen, so ungefähr, ne? Weil mein Sohn ist noch relativ klein und ich würde jetzt nicht sagen, ich bin so eine Übermama, aber so richtig wohl fühle ich mich auch nicht dabei, wenn ich sage, geh mal weg, ich muss jetzt malen. Und das hat sich jetzt auch nicht dadurch verbessert, dass der Kleine, wenn ich tatsächlich am Wochenende mal ins Atelier fahren will, dass er dann, Mama, fahr nicht ins Atelier, bleib zu Hause. Ja, toll. Aber über Pfingsten waren wir bei meinen Eltern im Havelland auf ihrem Gartengrundstück. Und das Wunderbare da ist, dass der Kleine einfach den ganzen Tag irgendwie wild rumläuft. Meine Eltern sorgen dafür, dass auch immer viel Sandhaufen umherliegen. Oder mein Papa überlegt sich direkt irgendein Projekt, das er mit dem Kleinen dann durchführen kann. Und der ist dann beschäftigt. Also es gibt einfach auch mehr Leute, die mit dem Kleinen was machen können, ne? Und dann war es so, dass ich also, dass wir da angekommen sind. Ich habe mich sehr gefreut und es war super toll, da zu sein. Ich habe mir auch vorgenommen, diesmal nicht sofort meine die Verantwortung für dafür, dass es mir gut geht, an der Pforte abzugeben. Ich habe mir vorgenommen, diesmal wirst du einfach eine ganz normale Erwachsene bleiben und dich hier ganz normal um dich kümmern und nicht wie so ein sehr großes Kind dich hier bei deinen Eltern abhängen und dann bist du hinterher wieder frustriert. Also ich hatte ein gutes Gefühl, dass es diesmal klappen würde und war sehr, sehr freudig. Und das hat auch alles echt geklappt. Also ich war ganz bei mir. Wenn da irgendjemand was gesagt hat, was ich hanebüchen fand, dann habe ich so, okay, aber ich habe mich auch nicht aufgeregt. Und tatsächlich haben die Leute auch wirklich wenig komische Sachen gesagt. Wir haben uns alle sehr gut verstanden. Und ich habe mir Auszeiten zum Malen genommen. Ohne das großartig anzukündigen, habe ich dann halt einfach mein Nature Journal genommen und einen Stuhl und habe mich wohin gesetzt und was gezeichnet und gemalt. Und das geht beim Nature Journaling und mit diesem großen Interesse, das ich für Pflanzen entwickelt habe, ja viel einfacher. Also ich muss ja nicht sagen, Papa, kann ich mal dein Mountainbike haben und mal hier eine Stunde mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren in der Hoffnung, dass ich ein tolles Motiv finde. Nee, das ist so total entstresst. Also es ist einfach ein großes Glück, dass das jetzt gerade in mein Leben gekommen ist, ja. Weil ich bin ja da sowieso dann immer viel draußen. Wir sind im Sommer jetzt alle mehr draußen. Und überall wächst irgendwas. Immer hüpft irgendein Vogel durch die Gegend oder flötet irgendwie rum. Und es gibt deswegen viele Dinge zu entdecken. Und das war auch, also richtig, richtig toll. Von einer Begebenheit möchte ich dir gerne erzählen. Da waren wir nämlich unterwegs. Mir ist ja schon mal aufgefallen, also ich rede jetzt mal mit dir, als hättest du jede Podcast-Folge bisher gehört. Und ich habe schon häufiger mal im Familienurlaub gesagt, dass wie schwer ich das finde. Und mir ist ja schon mal aufgefallen, dass ich da, dass es mir besser geht im Familienurlaub, wenn ich so ein bisschen Input kriege. Ein bisschen auch mal was unternehmen. Nicht nur faulenzen und die Sonne genießen. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Und letztes Jahr war ich ja dann auch mal im Archäologischen Landesmuseum des Landes Brandenburg. Das war schon, ging schon in die gute Richtung, außer dass ich mich nicht so für Archäologie interessiere. Und eigentlich auch echt witzig. Ja, und diesmal habe ich meine Mutter quasi geknebelt, dass sie mit mir zusammen an einen ehemaligen Bugerpark fährt mit dem Lütten. Und meine Mutter hat auch sofort gesehen, wie der Hase läuft. Und nämlich, dass sie mit dem Kleinen auf all die Spielplätze geht, während ich male. Ja, das ist dann tatsächlich nicht so, nicht ganz so gekommen. Aber wir waren jedenfalls in diesem wunderschönen Bugerpark und das hat sich auch super gelohnt. Also das war ein ganz toller Familienausflug für uns alle und ich konnte auch schöne Dinge entdecken. Und zwar zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich zwei Vögel gesehen, die ich nicht kannte. Also bei dem einen war ich unsicher, aber hatte eine Vermutung. Und ich habe sie ganz schnell skizziert. Das ist jetzt irgendwie was Besonderes für mich, weil ich noch nicht so viel Vögel aus der Beobachtung skizziert habe. Also ich habe sie super schnell skizziert mit wenigen Strichen und habe dann an die einzelnen Körperteile solche kleinen Strichlein rangemacht, an die ich die Farbe rangeschrieben habe, die an diesem Körperteil war. Also ich habe quasi so eine so ein paar Farbnotationen dort rangebracht an die Skizzen und ich kam mir schon total wissenschaftlich vor, ja. Und das ist ein Gefühl, das ich genieße. Immerhin war ich ja mal Wissenschaftlerin und war auch als Kind immer schon sehr, naja, so naturwissenschaftlich unterwegs. So, wir wollten immer Dinge erkunden. Gerade im Sommer mit der Luftmatratze sind wir immer in die kleinen Kanäle reingepaddelt und wollten da Dinge entdecken und so. Also das ist sowas, das habe ich schon immer gern gemacht. Und das war ein sehr aufregender Moment. Das einzige Mal an dem Tag, wo ich wirklich alleine kurz was skizzieren konnte, habe ich da diese beiden Vögel gesehen. Und der eine von den Vögeln, der sah, also der war wunderschön. Er hatte so einen gespreizten Schwanz, also so ziemlich arg gespreizt und auch lang. Und dann war er auf dem Rücken dunkelblau schillernd und vorne am Kopf, so an der Kehle bis so an den Bauch ran rot. Und ansonsten aber hauptsächlich dunkel. Und das konnte ich alles in den 2, 3 Sekunden, wo der da rumflog, gut sehen. Dann habe ich mir natürlich auch noch gemerkt, wo der geflogen ist. Und zwar stand ich auf einer Steganlage über Seerosen. Und das war ziemlich klar, dass dieser Vogel unter den Stegen nistet. Also der ist halt immer da hin und her geflogen und ist dann da unter den Stegen verschwunden und dann auch nicht wieder rausgekommen, bis also erst eine Weile später. So, das war der eine Vogel, und ich hatte echt keine Ahnung, was das war und habe mir dann aber vorgenommen, dass ich das nachschaue. Und der andere Vogel, da hatte ich die Vermutung, dass es eine Bachstelze ist. Und die konnte ich auch so 5, 6 Sekunden beobachten und habe dann schnell so eine Skizze gemacht mit diesen Notizen dran, was die Farben angeht. Und dann habe ich das abends zu Hause nachgeschaut. Mein Mann hat einen englischsprachigen Vogelführer immer im Auto, Birds of Europe. Also habe ich die Vögel da drin gefunden und habe dann übersetzt. Und das Smartphone war wieder sehr wichtig und habe hin und her geguckt und konnte dann die Vögel bestimmen. Also das erste war eine Rauchschwalbe gewesen und das zweite wirklich eine weiße Bachstelze. Und dann war ich halt total froh und das war der einzige Moment an dem Tag in dem Park gewesen, wo ich wirklich alleine kurz was skizzieren konnte. Und dann hatte ich gleich diese Vogelentdeckungen gemacht und habe dann meinem Mann so ganz euphorisch davon berichtet und dann fragte er so, nachdem er mir zugehört hatte, was ist daran eigentlich so toll, dass du jetzt weißt, wie die Vögel heißen? Und das, also ich habe gar nicht gedacht, dass er mir meinen Spaß kaputt machen will. Ich habe mich sofort gefragt, ja stimmt, warum gehe ich da eigentlich so drauf ab? Jetzt habe ich halt den Namen. Und dann schaue ich mir auch noch den lateinischen Namen an. Damit kann ich mich dann über die Sprachen hinweg mit den Leuten verständigen, dass wir auch wirklich den richtigen Vogel meinen. Aber das ist ja etwas, was ich gerade gar nicht mache. Also warum finde ich das so toll, zu wissen, wie dieser Vogel heißt? Da habe ich noch keine so richtige Antwort drüber, aber es bezieht sich schon auch auf all die anderen Dinge, die ich jetzt durch das Nature Journaling entdecke. Nicht bei jeder Pflanze schaue ich nach, ob sie giftig ist oder ob man sie essen kann oder so. Das sind ja so Sachen, die mich interessieren. Und dann bin ich trotzdem total froh, wenn ich den Namen dafür habe. Und ein Stück weit ist es vielleicht so, also ich habe da keine Antwort auf die Frage, warum mich das so froh macht, so euphorisch direkt stimmt, wenn ich weiß, wie die Dinge heißen. Aber ein Stück weit ist es vielleicht so wie bei kleinen Kindern, wenn die endlich ein Wort gelernt haben für eine Sache oder wenn sie es das erste Mal sagen. Das hat sowas von, vielleicht sowas von Aneignung. der Welt. Also das ist nicht mehr nur so da draußen, sondern es ist jetzt auch so ein Stück weit meins. Also es gehört jetzt zu mir. Vielleicht hat es damit was zu tun. Es hat auch wirklich was mit ja einfach diesem Genuss übers am Lernen, also die Freude am Lernen. Damit hat es auch was zu tun. Das empfinde ich jetzt total stark immer beim Nature Journaling, muss ich sagen. Und ja, und aber ich glaube schon auch dieser verbindende Aspekt, ne? Da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen, wie toll das ist, die Verbindung zu den Dingen so intensiv zu spüren durch das Zeichnen und wie auch die kleinsten Unkrautpflanzen, die so um mich herum wachsen, mir einfach lieb und teuer werden, dadurch, dass ich sie zeichnen kann. Also ja, das fand ich eine ganz interessante Frage. Und mein Mann ist ja Theologe und er hat das jetzt, das war nicht nur so dahingeworfen, dass er das gefragt hat. Das ist ganz wichtig in der Theologie, also in der Bibel ist es wichtig, dass wie genau Menschen benannt werden, weil in dem Namen eine Bedeutung drin steckt. Also da wird dann eine Charaktereigenschaft von demjenigen benannt oder es ist schon eine Projektion in die Zukunft, dass derjenige eben die Welt retten soll und was weiß ich. Und genauso ist es ja in Märchen auch häufig, dass man am Namen schon sieht, okay, die ist jetzt total hübsch, aber der Wortstamm des Wortes, also so eines alten Wortes für böse, steckt in ihrem Nachnamen drin. Ich denke jetzt gerade an Eustacia Vi aus Return of the Native, glaube ich. Da habe ich immer schon gedacht, die ist doch böse. Also die muss doch böse sein. Steckt doch in ihrem Namen drin. Aber was steckt eigentlich in so einem Pflanzennamen drin? Ja, das ist so die Frage. Also da denke ich gerade so ein bisschen drüber nach, während ich es ganz glücklich und unschuldig vor mich hinzeichne und meine Zeichnung weitestgehend auch niemandem zeige. Das ist jetzt das erste Mal seit langem, dass ich ziemlich aktiv bin künstlerisch und das aber einfach nur für mich tue. Und das ist richtig, richtig toll. Also mein Nature Journal ist so ein bisschen mein Austobebuch und ich genieße es total. Ich mache da alles Mögliche innerhalb von Regeln, die ich mir selbst dann aber auch wieder aufstelle. Das ist so der Punkt, der mir jetzt mal so aufgefallen ist. Und da möchte ich jetzt ein bisschen bei verweilen. Hey, ist dir aufgefallen, dass die Rosen blühen? Die Heckenrosen mit ihren 5 Blättern waren ja die ersten, die sind ja so ganz zart. Und die alten Rosen haben jetzt schon geblüht und blühen wahrscheinlich nicht nochmal. Aber ab jetzt werden immer irgendwo Rosen blühen, bis in den Winter hinein. Das ist so eine herrliche Blume. Und auch so beeindruckend. Und ich glaube, genau deswegen trauen sich viele Leute nicht so richtig an Rosen heran als Motiv. Und genau deswegen habe ich letztes Jahr meinen Rosenmalkurs Malfreude mit Rosen erstellt. In dem bringe ich dir die wichtigsten Aquarelltechniken bei, die man immer braucht. Und gleichzeitig zeige ich dir, wie man Rosen ganz leicht malen kann. Und das Ziel ist nicht direkt in dem Kurs riesengroße, beeindruckende Rosenbilder zu malen, wobei du das hinterher dann auch kannst, sondern eine schöne Zeit mit wunderschönen Blumen zu verbringen. Also guck dir den mal an, www.antjegillen.com, da findest du den unter Rosenmalkurs und ich würde mich freuen, wenn er dir gefällt. Also ich habe dieses Nature Journal, ich habe es mir selbst angefertigt und habe da, sagen wir mal, alle Regeln mit gebrochen. Ich arbeite da mit Aquarell in einem Buch, das dafür nicht gemacht ist. Ich habe es aber mit meinem eigenen Gesso aufbereitet, sodass man da mit Aquarell drin malen kann. Und ich habe gar nicht vor, das großartig publik zu machen, also kann ich mich jetzt da drin ja einfach mal austoben. So. Mache ich aber nicht. Ist ganz komisch. Also, dieses Buch hat sich ganz merkwürdig entwickelt. Die erste Seite war ein Landschaftsbild von einem von einem Rapsfeld und habe ich daneben noch eine Rapspflanze gezeichnet und einen Wiesenkerbel, der dann auch noch wuchs. Die nächste Seite, da hab ich dann eine Heckenrose gemalt. Und dann dachte ich so, wie schön. Es gibt ja so viele verschiedenfarbige Heckenrosen, also diese wirklich nicht die gefüllten Zierrosen, die man im Garten oder in der Vase hat, sondern wirklich die, die nur so fünf Blättchen haben und so ganz, ganz zart sind. Und ist mir so klar geworden, okay, die blühen jetzt ja gerade. Diese Seite wird nur für Rosen sein. Also da war dann ziemlich lange nur eine Rose drauf. Am nächsten Tag habe ich eine Zierrose gesehen, also eine mit ganz, ganz vielen Blättern. Die konnte dann natürlich nicht auf die Doppelseite, wo die anderen Rosen raus sollten. Die ist dann auf die dritte Doppelseite gekommen. Und kurz darauf habe ich einen Baum gemalt und der konnte dann wiederum nicht auf die Seite, wo diese eine Rose war, weil auf diese Seite sollten dann noch, und merkst schon, ja. Also innerhalb kürzester Zeit habe ich in meinem Nature Journal so 10, 11 Doppelseiten am Start und jede Seite verfolgt ihre eigene Logik, so dass es mir eigentlich jetzt schon zu viel ist. Warum habe ich mir da überhaupt so eine Regeln aufgestellt? Normalerweise, so kenne ich das jetzt von mir in so einem Skizzenbuch, gehe ich halt so chronologisch durch. Also wenn die eine Seite voll ist, dann blätter ich um, kommt die nächste Seite. Aber ja, durch dieses quasi Wissenschaftliche, durch dieses Anreichern mit Text und interessanten Informationen, hatte ich zum Beispiel bei dieser Rosendoppelseite gedacht, das wäre ja total interessant, wenn ich dann hier in dem Text auch ersehen kann, wo die Unterschiede zwischen den einzelnen Spezies so sind und die Fragen, die sich dann so daraus ergeben. Ja, also, was weiß ich, welche Heckenrose hat die größten Hagebutten? Oder irgendwie sowas. Naja, ja, bloß die Fragen stelle ich jetzt eigentlich auch gar nicht so doll. Und das Komische ist, dass ich jetzt da in diese Regel, in dieses Regelbehaftete reingerutscht bin, ist eigentlich, dass ich spreche immer von der Malfreude. Und die Malfreude ist ja gerade, da geht es ja gerade nicht um die Regeln, sondern da geht es um das, was dir jetzt gerade Freude bereitet. Also wenn ich immer sage, zu den Leuten, die Kurse bei mir machen oder auch hier im Podcast, geh, such, finde deine Malfreude, such deine Malfreude und jage ihr nach. Irgendwie so. Also finde deine Malfreude und dann halt sie fest und finde sie jeden Tag wieder aufs Neue. Hab Spaß beim Malen. Dann sage ich immer nicht mit, was in Klammern eigentlich noch dazugehört und hör auf, einfach nur die Regeln zu befolgen. Das sage ich immer nicht mit. Aber das meine ich damit eigentlich auch. Hör auf, immer nur die Regeln befolgen zu wollen. Hör auf, immer alles richtig machen zu wollen. So, das ist ja immer alles richtig machen wollen. Aber jetzt habe ich mir da diese Regeln aufgestellt und wir brauchen natürlich auch beim Malen ein paar Regeln, oder? Also ich filme jetzt gerade einen kleinen Kurs zum Farbenmischen und wenn ich da in der ersten Einheit jetzt sagen will, so mischst du leuchtende Farben, dann erkläre ich ja im Prinzip, wie die Regel des Mischens für leuchtende Farben funktioniert. Und das wollen wir ja aber manchmal. Also immer dann, wenn wir beim Malen, bei irgendeinem Aspekt vom Malen direkt ein Ergebnis verfolgen, dann wollen wir wissen, wie das geht. Also dann brauchst du die Formel dafür. Und wie zum Beispiel, so erreichst du es, dass deine Farben immer leuchten. Und wenn du nicht willst, dass deine Farben leuchten, dann trübst du die mit diesem Trick, trübst du deine Farben immer ein. Dann sind die immer alle sehr natürlich. So, und für sowas braucht man ja Regeln. Also wenn man direkt was umsetzen will, wenn man so ein Ziel vor Augen hat. Und wofür braucht man denn noch Regeln? Eigentlich braucht man die Regeln immer, wenn man wirklich was Bestimmtes erreichen will und etwas anderes vermeiden möchte. dann braucht man Regeln. Und wie ist es denn jetzt, soll man jetzt ohne Regeln malen? Also ich denke gerade laut. Ich glaube, was häufig schwer ist, mir ist es auch schon mal in Gesprächen mit anderen Künstlerinnen aufgefallen, ist, dass es so eine Abwertung von Regeln im Allgemeinen gibt. Habe ich, glaube ich, auch. Also ist jetzt hier, glaube ich, in jedem Satz steckt es jetzt hier schon drin. Ich deute jetzt übrigens gerade mit meiner Hand auf die Audiowellen, die ich hier im Aufnahmeprogramm sehe, als wären das die Sätze, die du hörst. Auch witzig, ja. Also hier in jedem Satz hier drüben im Programm steckt meine Abneigung zu Regeln drin. Die ist auch total weit verbreitet. Also wer will denn normativ sprechen? Also wer will so sprechen, dass das, was er sagt, verbindlichen Charakter hat? Das wollen wir alle gar nicht. Wir wollen, also ich will, dass wir Freunde sind, dass jeder und jede, alle, die mir zuhören, wir sind alle in einem Boot. Wir sind alle Freunde. Wir sind ebenbürtig. Und wir brauchen im Prinzip nur Regeln, die unseren Zusammenhalt irgendwie gestalten, damit wir so ein bisschen so Code of Conduct, dass wir so ein bisschen wissen, wie wir uns verhalten sollen. Aber das wissen wir ja sowieso, wir sind ja erwachsene Menschen. Also wofür brauchen wir jetzt in der Kunst Regeln? Denn wenn ich habe ja gesagt, immer wenn wir direkt ein Ergebnis vor Augen haben und ein Ergebnis anstreben, dann ist es ganz gut, die Regeln zu kennen, die einem helfen, dieses Ergebnis zu erreichen. Aber brauchen wir nicht vielleicht viel häufiger einfach mal so diese Abwesenheit von Regeln, vielmehr wirklich die Freude, also den Spaß an der Sache. Und die Frage ist dann, wenn du die Regeln aber schon kennst, also wenn du schon weißt, wenn ich die beiden Farben jetzt zusammenbringe, dann leuchtet es auf gar keinen Fall. Kannst du dann dich überhaupt noch von all diesen Regeln frei machen und einfach mal so aus dem Bauch heraus die Farbe zum Beispiel aus Papier fließen lassen? Das ist die große Frage. Also sind die Regeln dazu da, uns ein bisschen eine Richtschnur zu sein, dann können wir uns auf sie stützen, auf sie verlassen, um ein Ergebnis zu erreichen. Aber wie lassen wir sie denn dann los? Und also, woran erkennt man den Punkt, wo man zu weit gegangen ist mit den Regeln? Wo du setzt dich hin und du willst jetzt eigentlich nur aus der Freude heraus arbeiten und du merkst gar nicht, dass du doch die Regeln befolgst, dass du einfach es doch richtig machen möchtest. Und meine Überzeugung ist eben, dass es richtig machen zu wollen, in Anführungsstrichen, gar nicht dazu führen kann, dass du die Werke erschaffst, die für dich jetzt gerade dran sind. Ich glaube gar nicht, ich weiß nicht, ist es für irgendjemanden jemals die Zeit, das zu malen, was man von ihm erwartet? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist doch Kunst. Also wir sind doch in der Kunst. Da geht es doch um persönlichen Ausdruck. Ja, in der Schule ist vielleicht noch mal was anderes. Da soll das Kind dann unter Beweis stellen, dass es jetzt schon verstanden hat, wie man Farben mischt und so. Und dann kann es mal meinen Farbenmischkurs angucken, der dann irgendwann mal fertig ist. Aber wir Erwachsene, wollen wir das nicht so ein bisschen transzendieren? Wollen wir da nicht auf die nächste Ebene kommen und sagen, fuck die Regeln? Oder ist mir doch egal, wie man das macht. Ich habe da jetzt gerade zwei Farben am Wickel. Da habe ich nicht den blassen Schimmer, wie die sich miteinander verhalten. Ich weiß auch nicht, ob da eine von beiden eine granulierende Farbe ist. Und ich lege jetzt einfach mal los. Also ist das nicht der beste Ausgangspunkt, um zu großartigen Entdeckungen zu kommen? Also genauso wie wo ich da auf dem Steg stand, meine Mutter meinte, ich gehe mal mit dem Kleinen schon und du kannst jetzt mal malen. Ich dachte, was soll ich denn hier auf diesem Steg in der brütenden Sonne malen? Hier unten sind die Seerosen, die interessieren mich jetzt gar nicht so besonders. Und das, wie doof. Und dann sind die Vögel vorbeigeflogen. Und dann war gleich so, oh, zum Glück habe ich jetzt gerade ein paar Minuten Zeit. Jetzt kann ich mal schnell die Vögel malen. Aber es war halt nicht dieses, genauso wie ich es mir gedacht habe, ich gehe da hin und dann setze ich mich zu den Rosen und dann male ich die. Die Rosen waren übrigens auch in der brütenden Hitze, also da hätte ich mir jetzt auch nicht hinsetzen können und die Rosen malen können. Aber so hatte ich mir es vorgestellt. Ich hatte mir das alles schon genau vorgestellt. Ich hatte für alles schon einen Plan. Und letzten Endes war es dann eben ganz anders und viel, viel besser. Es ist nämlich so gewesen, dass ich bei meiner Mutter und meinem Sohn gewesen, geblieben bin, während der auf so einem riesen Hüpfkissen umhergehüpft ist. Das war auch schön, dazu zu gucken. Und neben mir standen ein paar Stiefmütterchen. Da habe ich halt Stiefmütterchen gemalt. Und solche Sachen, was sich halt so ergeben hat. Und ich hab das nicht so forciert. Und genau deswegen war das, ich glaube, deswegen war das auch so ein Erfolgserlebnis mit den beiden Vögeln. Ich hatte gar nicht vor, großartige Entdeckungen zu machen. Ich wollte im Prinzip in meiner Komfortzone bleiben. Und dann habe ich aber diese Vögel entdeckt, die ich auch gar nicht kannte. Und das war alles ganz wunderbar. Und beim Malen ist es doch oft ganz genauso. Also wir setzen uns hin, wir malen das, was wir kennen, und wir malen das, was uns schon mal Spaß gemacht hat. Und wir hören ja nicht wirklich rein ins Innere. Wonach ist mir jetzt gerade wirklich? Welche Farbe ruft jetzt gerade ganz laut zu mir? Mit welchem Pinsel? Du hast doch bestimmt auch verschiedene. Mit welchem Pinsel will ich jetzt am liebsten malen? Will ich mit dem Synthetikpinsel malen, der im Prinzip genau das macht, was ich zu ihm sage? Oder will ich mit dem malen, wo immer ein bisschen mehr Wasser drin ist, als ich vermute? Und wo ich im Prinzip den Wasserfluss noch nicht gelernt habe zu regulieren, vielleicht ist der heute genau der richtige Pinsel. Und soll es was Abstraktes sein oder was Realistisches? Wenn es was Realistisches ist, darf es vielleicht mal eine andere Farbe kriegen. Also so dieses in sich reinhören und vielleicht ganz bewusst sich zu entscheiden, nee, heute mache ich das mal nicht mit den Regeln. Heute mache ich das mal mit dem Bauch. Also das wäre doch total toll. Und ja, wie gesagt, in meinem Nature Journal, also das ist jetzt so eine verschachtelte Struktur geworden. Ich glaube, ich höre damit jetzt mal auf. Ich werde jetzt die Seiten noch ausfüllen, die da jetzt überall Lücken haben. Ich habe auch eine Doppelseite für Wildgräser schon angelegt. Da ist noch nicht so viel drauf. Also echt, damit mache ich mir das doch so kompliziert. Dann erwarte ich ja schon wieder so viel von mir. Naja, also fand ich jetzt ganz interessant, das mal festzustellen, dass das wirklich so ein Ding ist. Die Abwesenheit von Regeln habe ich jetzt da einerseits total gefeiert und andererseits habe ich mir dann von hintenrum selbst neue aufgestellt. Vielleicht sind ja die selbst aufgestellten Regeln einfach die besseren und dann schmeißt man sie halt wieder über Bord. Eine der Regeln für mein Nature Journal war gewesen, dass ich nur aus der Anschauung zeichne. Also nur en plein air oder ich habe die Blume halt abgerupft und sie liegt neben mir. Und das habe ich gestern aber durchbrochen. Ich habe nämlich gestern aus der Erinnerung eine Landschaft gemalt, die hat im Nature Journal im Prinzip nichts zu suchen, so nach meinem puristischen Verständnis. Und ich habe sie mit Gouache gemalt. Und da ist überhaupt keine Zusatzinformation, das hat überhaupt keine ökologische Bedeutung, gehörte lediglich zu meinem Naturerlebnis dazu. Also lediglich in Anführungsstrichen. Und ich hoffe mal, dass das jetzt der Anfang von einem freieren Umgang mit meinem Nature Journal war. Und ich werde bestimmt weiterhin über Regeln nachdenken. Also ich finde sie halt gerade, wenn es um Farbenmischen und um das gezielte Erzeugen von Farbstimmungen in Bildern geht, finde ich es schon gut zu wissen, wie man sowas macht. Ist schon toll. Aber vielleicht nur bis zum gewissen Grad. Und dann dürfen einen die Farben doch wieder überraschen, oder? Also dann wieder darauf zu achten, mit genug Wasser zu arbeiten. Oder vielleicht auch mal auf eine Fläche, die so ein bisschen eintönig aussieht, oder uniform, da vielleicht noch mal ein paar Salzkörnchen drauf zu streuen. Also da muss ja dann einfach auch noch was anderes drin sein. Es geht ja gar nicht anders. Ich meine, wir können doch nicht, ich kann auch nicht Künstlerin sein und im Prinzip dann nur einen anderen Regelkatalog vor mir haben und denen befolgen. Das ist ja sinnlos. Aber es gibt da eben Menschen, die haben da so eine Tendenz, bei allem, was sie tun oder tun wollen, erstmal die Regeln zu ergründen, damit sie die dann befolgen können. Und ja, das ist wahrscheinlich etwas, was ich bei mir einfach so ein bisschen akzeptieren muss, dass ich da hadere manchmal mit den Dingen. Mich würde jetzt mal interessieren, ja, überhaupt, was du als Feedback oder als spontane Assoziation zu dem, was ich hier so erzählt habe, zu sagen hast und ob es irgendwelche Regeln gibt, die dich besonders nerven beim Malen oder die du auch immer einhältst und wo du einfach sagst, nee, ohne das geht es jetzt überhaupt nicht. Einfach so Regeln oder so Richtwerte, die für dich total wichtig sind. Beim Aquarellmalen oder einfach generell beim Malen. Das würde mich mal sehr interessieren. Ja, und das kannst du im Kommentar auf meiner Webseite schreiben unter der Folge. Ich poste das auf Instagram. Da kannst du kommentieren und dann hoffe ich mal, dass bei Apple Podcast müsstest du kommentieren können. Genau. Also fast überall, wo du den Podcast findest, kannst du dich dazu äußern. Ich würde mich voll freuen, von dir zu hören. Wenn du den Podcast abonnieren möchtest, dann geht es bei Apple Podcast, Google Podcast und Spotify voll gut. Genau, kannst du da jede Folge dann immer hören. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Zeit weiterhin in diesem Frühsommer. Ich danke dir für deine Zeit, dass du zugehört hast. Und lass es dir gut gehen, bleib kreativ und gesund. Bis zum nächsten Mal.